Ja, schönen guten Morgen allerseits. Vielleicht habt ihr die Debatte mitgekriegt. Dieser Tage ging es durch die Presse. In der Bundesliga ist eine Frau Trainerin geworden. Große Aufregung aller Orten. Die sozialen Medien waren schwer am Eskalieren. Und man fragt sich, ist das das Wichtigste? Ja, warum regt man sich darüber so auf? Manchmal stehlen Nebensächlichkeiten der Hauptsache die Schau. Kennt ihr. Da ist die Frisur des Fußballstars, die ist viel wichtiger als das Ergebnis und wie gespielt wurde. Ja. Oder wenn in einer politischen Rede ein Satz so ein bisschen komisch war, dann ist über diese eine Formulierung wird dann mehr diskutiert als über das, was die Person eigentlich sagen wollte. Und warum sage ich das? Unser heutiger Text hat genau mit diesem Problem zu kämpfen. Ihr werdet gleich merken, warum. Er enthält nämlich einen Satz, an dem hält man sich auf und denkt, was meint der Petrus damit? Und der bindet so ein bisschen die Aufmerksamkeit und den Rest des Textes, den ja, übersieht man dann vielleicht ein bisschen. Und deshalb mache ich euch Mut, hört mal ganz genau hin, wenn wir das gleich lesen, was dieser Text im Ganzen zu sagen hat. Bleibt vielleicht nicht einfach nur an dieser spannenden Randnotiz hängen. Ihr habt es ja auch vor euch auf euren Zetteln oder könnt hier vorne mitlesen. Wenn ich es anmache, funktioniert es auch noch. So. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich 8 Menschen. Das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen, vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Der sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. Ich nehme an, ihr wisst jetzt, welchen Satz ich gemeint habe. Ja, das ist natürlich spannend, was der Petrus hier schreibt und wir werden natürlich gleich auch nochmal da drauf schauen und überlegen, was meint er wohl. Aber lasst uns mal zunächst beim Kernanliegen dieses Textes bleiben, um den es hier im Ganzen geht. Nämlich die Tatsache, dass Christus triumphiert. Das ist eigentlich die Überschrift über diesen Abschnitt. Darum geht's. Jesus ist der Chef im Ring. Er ist Herr des Geschehens, er sitzt in der alles entscheidenden Stelle am längsten Hebel. Und sein Triumph wird uns hier in diesem Text in fünffacher Weise gezeigt. Ihr habt es auch auf dem Zettel, Triumph über die Sünde, Triumph über den Tod, über die Geschichte, über das Gewissen und über Machtstrukturen. Dazu gucken wir uns das gleich an. Und das schreibt er, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr länger schon dabei seid, auf dem Hintergrund einer sehr gebeutelten, einer sehr deprimierten, einer sehr angefochtenen Gemeinde und Gemeinden und Christen, die mit ihrem Glauben oft am Ringen waren und sagten, ja, was bringt das denn alles? Und wir werden verfolgt und es geht uns so schlecht und Menschen sind schon gestorben, wird der Herr überhaupt kommen und. Die also das Gefühl hatten, dem Bösen und den Krisen einfach hilflos ausgeliefert zu sein. Und dem setzt Petrus hier was entgegen, sagt, hey, Leute, Jesus triumphiert, lasst es euch nicht ausreden. Die Botschaft ist klar. Und wisst ihr, das ist eine Botschaft, die ich auch immer wieder brauche. Morgens, wenn ich im Büro hocke, nachmittags, wenn ich Besuche mache, jetzt auf der Kanzel und auch zu Hause. Und ihr werdet es ähnlich vielleicht empfinden. Jesus triumphiert, das brauchen wir in einer verrückten Zeit und Welt, wo die Breaking News einen ziemlich kirre machen können. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, Jesus triumphiert. Was sagt uns Petrus? Gucken wir uns das an. Triumph über die Sünde. Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte litt für die Ungerechten. Wörtlich steht da ein für allemal. Also im höchsten Maße abschließend. Das, was an Karfreitag passiert ist, das veränderte die Welt auf einen Schlag für immer. Gibt es keine Abstriche. Der Gerechte litt für die Ungerechten. Jesus entmachtet die Sünder an diesem Tag. Sie hatte über ihn keine Macht, ja, er war sündlos. Und Jesus sorgte dafür, dass sie auch dir und mir nicht mehr schaden kann. Sie kann uns nicht mehr grundsätzlich zu Fall bringen. Solange es Christus nicht gab, ohne ihn, ist es für uns nicht möglich gewesen, nicht zu sündigen. Wir waren zwangsläufig dazu verdammt, immer wieder in die Falle zu tappen. Wir waren der Sünde, wie es Paulus mal sagt, versklavt, an sie gekettet, an ihre Macht gebunden. Und dank Christus sind wir jetzt frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht und nun hat der Heilige Geist in unserem Leben das Sagen. Das ist eine sehr befreiende, triumphale Aussage. Sünde, so macht es die Bibel deutlich, kostet Menschen das Leben. Sie trennt von Gott, sie macht uns kaputt und sie zerstört alles, was Gott an Gutem wollte. Und Jesus bezahlt diesen Preis. Er setzt sein Leben ein, er schafft eine neue Beziehungsebene zwischen Gott und uns. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Und dann heißt es hier, der Gerechte für die Ungerechten. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass dir Unrecht geschieht. Dass man dich mobbt, dass man dich ausgrenzt, dass man dich diskriminiert, dass man einfach nicht verstanden hat, was du eigentlich willst und dir das auch noch unter die Nase reibt und dich darüber, ja, mit dir in Konflikt geht. Und du ballst vielleicht die Fäuste. Und vielleicht liegst du abends zu Hause und heulst in dein Kissen und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und du sinnst darauf, wie könnte ich das dem anderen irgendwie mal spüren lassen, wie unfair das ist. Der Gerechte für die Ungerechten. Wie schwer ist es für uns, Unrecht zu ertragen, auszuhalten? Wie anstrengend ist es, wenn man dann noch eine Stufe weitergeht, das Böse nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen? Und wie herausfordernd ist es dann im Endeffekt sogar, Unrecht zu vergeben, zu verzeihen? Die Mega-Challenge, und das toppt das nochmal um einen x-hohen Faktor, die hat Jesus hier gebracht. Er büßte unschuldig für das Unrecht, das andere verbrochen haben. Und das nicht nur für einen Fehler, nicht nur für ein Verbrechen, nicht nur für eine Person oder für eine Generation, sondern für alles Unrecht, aller Menschen, aller Zeiten. Überleg dir das mal. Das ist der Kracher. Das ist so unfair, das kann man gar nicht beschreiben. Wir können das gar nicht erfassen, wie viel das war. Und Jesus hält dafür seinen Kopf hin, um Ungerechte, wie es hier heißt, zu befreien. Wenn das kein Triumph ist, dann weiß ich nicht, was den Namen verdient, ja? Und dank dieses Triumphs bist du frei, begnadigt, versöhnt, neu gemacht, mit ewigem Leben beschenkt, das dir niemand, nichts und niemand mehr rauben kann. Genial. Jetzt habe ich vergessen zu klicken vor lauter Begeisterung. Wir gucken mal auf das zweite hier, Triumph über den Tod. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Also der Preis für diese Rettung war maximal teuer. Es hat Jesus alles gekostet. Er stirbt, er lässt sich von Menschen für die Menschen kaputt machen. Und zwischenzeitlich sieht es wirklich so aus, als ob der Tod triumphiert, als ob die Hölle gewonnen hat. Jesus scheint entmachtet, er scheint geschlagen, die Leute spotten und sagen, ja, anderen hat er geholfen, aber selbst kann er sich ja nicht helfen. Und an Ostern zieht Jesus dem Tod den Stecker. Er triumphiert, er verlässt dieses Grab, wir haben es gerade gesungen, und nichts und niemand kann ihn aufhalten, obwohl es alle wollten. Keine Sünde konnte ihn aufhalten. Kein Stein, den man davor gewälzt hat, ja, kein römisches Siegel, die Staatsmacht. Keine Wachen, keine Verwesung. Jesus triumphiert hier über den Tod. Und das nicht nur dieses eine Mal, sondern für immer. Lazarus kam aus dem Grab und starb wieder. Jesus stirbt nie mehr. Mit seiner Auferstehung nimmt er unsere Auferstehung vorweg. Zu seinen Lebzeiten gilt, Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, und er hat uns vergeben alle Sünden. Das gilt dir jetzt schon im Leben. Und wenn du sterben musst, wenn wir sterben, dann wissen wir wissen, dass der, den Herrn Jesus aufgeweckt hat, auch uns auferwecken wird mit Jesus. Das ist ein Ereignis, das unser ganzes Sein durchzieht. Und ich weiß nicht, ob du sonst irgendjemand kennst oder meinst zu kennen, irgendetwas, was dem Tod letztlich von der Schippe springen kann, was nicht vergeht, was ewig bleibt. In diesem Universum wüsste ich nichts. Hat irgendwer sonst die Power der Vergänglichkeit Paroli zu bieten? Jesus ist der Erste und es ist der Einzige, der das geschafft hat. Und deshalb schreibt Paulus und Timotheus, er hat dem Tod die Macht genommen und er hat das Leben, ein unvergängliches Wesen, ans Licht gebracht durch das Evangelium. In unserem normalen Alltag stirbt öfter mal was. Vielleicht eine Hoffnung, die du hattest, der du nachgejagt bist, ein Traum vielleicht, wo du sagst, Mensch, irgendwie musste ich es begraben. Ja, es sterben auch Menschen um uns herum, die uns lieb und wert sind. Es sterben Pläne und Überzeugungen. Der Tod ist überall, der Tod raubt uns Dinge. Er raubt uns Freunde, er raubt uns Beziehungen, er raubt uns auch Möglichkeiten. Und Jesus triumphiert über diesen Tod. Final, wir werden auch einmal auferstehen und real, weil er unsere toten Hoffnungen neu beleben kann, weil er uns Zukunft und Kraft gibt. Also mitten im Sterben, mitten in Krisen und Problemen ist Gottes Jesu Auferstehungskraft da. Und sie lässt uns neu starten, neu hoffen, neues wagen. Der Tod hat verloren. Das Endergebnis steht schon fest. Sein Spiel ist aus. Danke, Jesus. Triumph über die Geschichte. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündigte die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich 8 Menschen. Gucken wir uns also mal die Frisur des Stars an. Petrus erinnert hier an die Zeit vor der Sintflut und die Schuld der damaligen Gesellschaft, die schrie ja zum Himmel. Gott sagt, ich werde einen Schlussstrich ziehen. Das gucke ich mir nicht mehr länger mit an. Und er bot gleichzeitig einen Ausweg und sagt, bis das Ding fertig ist, diese Arche, werde ich noch warten. Ihr habt also noch die Chance. Es gab so eine Phase der letzten Chance, während Noah das Boot zimmerte. Und das dauerte ein paar Jährchen. Und es gab aber auch ein absolutes Vorbei, ein zu spät, als sich die Tür schloss. Die Arche, das war ja das ultimative Rettungsboot der Weltgeschichte. Es bot allen die Möglichkeit, diesem Untergang, der ja angekündigt war, zu entgehen. Und tragischerweise, Petrus erinnert daran, nutzten nur 8 Leute diese Option. Jetzt spricht Petrus hier auf kryptische Weise von Geistern in einem Gefängnis, die in jener Zeit vor der Sintflut einzuordnen sind, zu denen Jesus hinging, wie es hier heißt, und ihnen etwas verkündigte. Tja, das sind so harte Nüsse, da kaust du drauf rum und dann fallen dir die Blomben raus. Was ist denn damit nun gemeint? Müssen wir ganz klein bisschen genauer gucken. Also, zum einen geht es hier um ein Wort, das für verkündigen steht. Im Griechischen hier, wer es lesen kann, ich habe es auch nochmal in Klarschrift hingeschrieben, das Wort kerysso. Dieses Wort leitet sich von einem Hauptwort, kerux, ab und das bedeutet Herold, altes Wort, Ausrufer. Ne? Früher gab es so einen mit einer Dorfschelle, ich weiß nicht, gab es den hier in Lützelinden auch noch? Ja, ein Ausrufer, also einer, der etwas abkündigt oder verkündigt. Und das will heißen, Christus proklamiert, also stellt das als gegeben hin. Er stellt seinen Sieg dar und gibt seinen Triumph bekannt. Wie eben so ein Heroldenausrufer. Das ist elementar zu unterscheiden von anderen Vokabeln, die auch verkündigen bedeuten. Im Deutschen hören wir da ganz schnell Untertöne und denken, ja, Jesus hat da gepredigt und hat da missioniert und die Leute zum Glauben gerufen. Nein, es ist also nicht das Wort Euangelizo zum Beispiel, was ein einladendes, missionierendes Predigen meinen würde. Und deshalb das Missverständnis von vornherein auszuschließen, die Toten, wer auch immer das war, bekamen und bekommen keine neue, zweite Möglichkeit, sich nochmal umzuentscheiden. Jesus macht erstmal seinen Sieg bekannt. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Und zwar, und jetzt wird es schwierig, in einer Zwischenwelt, was auch immer das jetzt ist. Etwas, was sich unserer Wahrnehmung offensichtlich entzieht, was wir nicht nachvollziehen können, im Bereich des Todes. Und auch irgendwie rückwirkend, es geht ja um eine Generation vor der Sintflut, rückwirkend in die Geschichte, in die Historie. Diese untergegangene Generation, diese Sintflut-Generation, man könnte sagen, erfährt quasi posthum davon, dass Jesus Sieger über Tod und Sünde ist. Ja, was will Petrus damit sagen? Zunächst mal gibt er zu verstehen, dass Christi Tod und Christi Auferstehung eben nicht nur eine Wirkung haben ab diesem Moment nach vorne in unsere Zeit, sondern auch rückwirkend nach hinten. Auch für die Menschen gültig ist, die bereits nicht mehr leben. Sie haben auf all jene Auswirkungen, die bereits im Grab liegen und auch auf die, die seinerzeit Gott vertrauten, die ihm glaubten, die auf dieses Momentum hin hofften, die in die Arche gestiegen sind. Ihre Rettung aus Glauben, Noah, seine Familie, geschah also irgendwie im Hinblick auf etwas, was Gott noch tun würde, was sie natürlich nicht wussten, aber was Christus dann tatsächlich real tat. Das ist die eine Sicht auf diesen Punkt. Andere Ausleger oder viele Ausleger verweisen auf eine Parallele unseres Textes im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 4. Wir lesen es hier mal zusammen. Da schreibt Petrus wiederum, Gott verschonte die Engel nicht, die Unrecht getan hatten. Er legte sie in Ketten, die in der Finsternis angebracht sind, und übergab sie damit der Unterwelt. Dort werden sie bis zum Gericht gefangen gehalten. Ebenso wenig verschonte er die vorige Welt. Über diese gottlose Welt ließ er die Sintflut hereinbrechen. Nur 8 Menschen bewahrte er. Einer davon war Noah, der dazu aufgerufen hatte, Gottes Gebote zu halten. Inhaltlicher Zusammenhang ist sehr ähnlich, liegt auf der Hand. Und hier wird auch ebenfalls im Zusammenhang mit der Sintflut gezielt von himmlischen Wesen gesprochen, die Unrecht taten, also Engelwesen. Mutmaßlich, auch das ist etwas, was viele Ausleger so sehen, wird dabei auf eine kurze Bemerkung aus 1. Mose 6 Bezug genommen. Auch eine sehr kritische, schwierige Stelle. Da heißt es, die Gottessöhne, und das sind wohl solche göttlichen Wesen, sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Sie nahmen sich Frauen, wie sie wollten. Und zu dieser Zeit, wie auch später, lebten auf der Erde noch Riesen. Sie entstammten der Verbindung dieser Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen. Das sind die berühmten Helden aus uralter Zeit. Seht es mir nach, dass ich jetzt nicht 10 Minuten über diesen Text predige. Aber ihr merkt so ein bisschen, es geht um Geschichten, die uns schwer fallen. Viele Ausleger jedenfalls nehmen an, dass Jesus zu diesen gefallenen Engeln ging und seinen Sieg verkündigte. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Die Bibel bezeichnet zumindest Engel auch als dienstbare Geister. Damit wäre sozusagen unsere Wortwahl in unserem Text ein bisschen verständlicher. Es gibt noch weitere Deutungsvarianten, ich erspare sie euch nicht. Eine sieht vor, dass es hier gar nicht darum ging, dass Jesus real und physisch da oder geistlich in dieses Totenreich hinabstieg, sondern verstehen das so, dass Jesus als präexistenter Gott, also der ja schon immer existiert hat, im Geist sozusagen mit und durch Noah gesprochen hat, zu dieser Generation der Sintflut. Also dann wäre Jesus in Noah präsent gewesen. Damit wird aber meines Erachtens der Text nicht wirklich gut ausgelegt. Ich glaube, man versucht da eher, das Deutungsproblem zu umschiffen. Also ich muss euch leider enttäuschen, ich kann euch keine eindeutig klare Antwort geben, aber was sich immer da auch ereignet hat, das Hauptereignis des Textes ist ein anderes als das. Und so halte ich mal für uns heute hier fest, dass Christus seinen Sieg proklamiert, auch in der unsichtbaren Welt, wie auch immer die aussah. Er triumphiert über alle Untergangsszenarien der Geschichte. Für Jesus gibt es kein Unmöglich. Das erscheint uns ja alles krude und seltsam, was da steht, aber für Gott gibt es kein Unmöglich. Er ruft selbst die Toten aus den Gräbern. Und so ist es ihm auch kein Problem, zu irgendwelchen bereits Verstorbenen zu sprechen, ich weiß nicht wie. Sein Triumph kann jedenfalls Geschichte heil machen, auch deine persönliche Biografie. Gott kennt deine Wunden, er kennt deine Untergänge, er kennt dein Versagen, wo du vielleicht mit dir selbst im Unrein bist und sagst, wie konnte ich nur? Und er weiß auch um Schicksalsschläge, er weiß auch um die bösen Mächte, die dich getroffen haben, die dir geschadet haben. Und sein Sieg darüber ist gültig, über deine ganz persönliche Geschichte. Gehen wir mal einen weiter hier, Triumph über das Gewissen. Das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen. Vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Ja, lieber Petrus, du quälst uns heute ganz schön durch den Text hier. Also noch ein ganz eigenwilliger Vergleich. Petrus vergleicht das Wasser der Sintflut mit dem Wasser der Taufe. Wie ist das jetzt wieder zu verstehen? Nun, in der Sintflut ging es ja um eine sündige Generation, die unterging wegen ihrer Schuld. Und damit ging auch das Leben ohne Gott auf diesem Planeten für einen Moment mal unter. Es blieben 8 Leute übrig. Diese 8 Insassen der Arche schipperten quasi in ein neues Leben, in eine neue Welt. Sie wurden durch das Todeswasser dieser Sintflut hindurch gerettet. Das ist hier die Metapher, das Bild. Und Petrus sagt, wenn wir Leute taufen, taufen wir sie auf den Tod von Jesus. Das sagt ja auch Paulus mal. Ja, hier heißt es, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Also das Untertauchen bei der Taufe symbolisiert diesen Tod der Sünde in unserem Leben. Der alte Mensch stirbt wie diese Sintflutgeneration. Und aus der Taufe heraus steht ein neuer Mensch auf. Er ist durch Christus erweckt zu einem neuen Leben, auferstanden, wie die Menschen in der Arche damals gerettet wurden. Und so reinigt, sagt Petrus, diese Taufe vom schlechten Gewissen. Sie verleiht uns den Status eines Gotteskindes, dem der Böse nichts mehr anhängen kann. Der bohrt ja immer, ne? Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr oft euch denkt, ah, wie konnte ich nur und was habe ich da schon wieder verbockt. Der will uns die ganze Zeit einreden, was wir für böse, schlimme, furchtbare Menschen sind. Schreckliche Sünder, denen Gott ja überhaupt nicht gnädig sein kann, weil wir seine Gnade missbrauchen und sonst wie über die Stränge geschlagen sind. Das will dir der Teufel immer wieder einreden und dir ein schlechtes Gewissen machen. Wir wissen uns stattdessen geliebt. Wir wissen, wir sind gerettet. Wir wissen, wir sind von Gott neu gemacht. Wir sind befreit. Uns ist vergeben. Und uns ist ewiges Leben geschenkt. Denn Noah und seine Familie, die konnten nicht mehr zurück in das Leben vor der Sintflut. Das war passé. Und so ist auch unser Leben in der Taufe unumkehrbar heil geworden, ihr Lieben. Wir werden am 20. September wieder Gelegenheit geben, hier eine Taufe zu gestalten. Wenn jemand also sagt, das wäre eigentlich genau für mich mal dran, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns über jeden, der sich auf Christus und seinen Tod hintaufen lassen möchte. Johannes schreibt, wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Als Christ Als Mensch, der du von Gott in der Taufe angenommen bist, ist die Zeit der Selbstanklage vorbei. Und ich merke, wie das immer wieder bei mir hochploppt, aber Gott sagt es mir anders. Christus hat sämtliche Anklagepunkte auf sich genommen. Der triumphiert über dein schlechtes Gewissen. Zieh dir das mal rein. Du kannst befreit leben und befreit handeln. Noch das Letzte hier, Triumph über Machtstrukturen. Jesus, er sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. Das heißt, in diesen 5 Versen, die wir heute haben, schlägt Petrus einen großen Bogen von Karfreitag bis Himmelfahrt. Jesus regiert, sagt er nochmal, und ihm sind alle Macht, alle Kompetenzen verliehen, die es im Universum gibt. Ja, klar, unterschreiben wir alle, ne? Sind ja Christen. Ja, und warum spürt man davon so wenig? Warum ist das nirgends sichtbar? Fragt man sich doch manchmal. Wieso greift Jesus nicht durch? Warum haut er nicht mal dazwischen? Warum ändert er die Not dieser Welt nicht, wenn er es doch kann? Ja, eine schwierige Frage. Petrus erinnert seine Leser immer wieder daran, dass Jesus souverän ist, dass Jesus alle Weisheit dieser Welt hat, dass er anders herrscht als das, was wir meinen, für richtig halten und anders als die menschlichen Machthaber, Gott sei Dank. Jesus selbst hat mal gesagt, die Könige herrschen über ihre Völker, ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, der Vornehmste wie ein Diener. Und so können wir zumindest ableiten, Jesus regiert mit Geduld, etwas, was mir oft fehlt. Der regiert mit Geduld und lässt die Dinge noch laufen, weil er sagt, vielleicht hilft es noch was, vielleicht kriegen wir noch eine bessere Lösung hin. Er regiert mit Barmherzigkeit. Der haut nicht rein, wenn ihm jemand blöd kommt, sondern er sagt, okay, da ist was schiefgelaufen, aber wir gucken mal, vielleicht lässt sich das noch zum Besseren hinwenden. Er regiert mit der Zielsetzung, möglichst viele zu retten. Gott will nicht, dass alle verloren gehen, sondern er will, dass sie umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Regierungsstil. Und so wie Gott vor der Sintflut gewartet hat, wie es Petrus ja auch sagt, und Menschen geduldig behandelte, so ist auch der erhöhte Christus gewillt, alles Erdenkliche zu tun, damit nicht irgendjemand verloren geht, sondern dass möglichst viele noch einsteigen. Der finale Tag der abschließenden Bewertung wird kommen. Daraus macht die Bibel keinen Hehl. Das zu spät gibt es auch. Jesus wird am Schluss für finale Gerechtigkeit sorgen. Er wird das Böse entmachen und er wird alles heil machen, ja. Aber er triumphiert auch schon jetzt, ihr Lieben, nicht erst dann. Und das nimm mit in diesen nächsten Tagen. Christus hat alles im Griff, alles. Ihm entgleitet gar nichts, weder die Straße von Hormuz, noch irgendwelche Bürgerkriege im Sudan, noch deine kleinen und großen Schwierigkeiten. Es entgleitet ihm nichts. Der weiß genau, was er macht. Mir hilft das jedenfalls in den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten des Lebens zu wissen, Jesus ist Chef im Ring und ich darf zu ihm gehören. Was für eine Gnade, ja? Der sorgt für mich. Vielleicht leidest du ja auch manchmal unter solchen bedrückenden Machtstrukturen, also unter Menschen, die es vielleicht nicht gut mit dir meinen, die dir ständig Knüppel zwischen die Beine werfen und Sand ins Getriebe streuen. Vielleicht hast du es mit Behörden zu tun, die dich in den Wahnsinn treiben und denkst, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, es muss doch mal eine Lösung her. Vielleicht bist du von Belastungen derart gespeutelt und zerrissen, die dein Leben kaputt machen, Krankheiten oder irgendwelche anderen Sorgen. Jesus triumphiert über alle diese Mächte, über alles. Sprich mit diesem Jesus, klag ihm dein Leiden, sag, Herr, ich verstehe es nicht, ich kann auch nicht mehr. Bitte hilf jetzt, greif ein, sag's ihm. Und sei gewiss, er hört's, er nimmt dich ernst. Und er wird sich kümmern, auf seine Weise, zu seiner Zeit. Er wird dich auf jeden Fall nie alleine im Regen stehen lassen. Ja, ihr merkt, es geht also in diesem Text nicht so sehr um die spannenden Randnotizen. Die sind natürlich cool zu überlegen, aber es geht eigentlich um diese zentrale Wahrheit. Jesus triumphiert. über Sünde, Tod, Geschichte, Gewissen und alle Mächte dieser Welt. Beruhigend für alle, die zu diesem Jesus gehören. Herr, ich danke dir für deine Macht, deine Kraft und deine Auferstehung. Du hast alles geschafft, was es in dieser Welt zu schaffen gibt. Und wir dürfen bei dir sein, wir dürfen zu dir gehören, wir dürfen deine Kinder sein. Du lädst uns ein, Herr, aus dieser deiner Auferstehungskraft zu leben. In unserem Alltag wollen so viele Dinge ablenken, uns auf ganz andere Sorgen und Gedanken bringen, den Blick von dir wegwenden. Aber so heißt es ja in deinem Wort, lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Du bist der, um den es wirklich geht. Und wir wollen uns nicht so sehr mit irgendwelchen Markenschuhen oder Frisuren beschäftigen, sondern wirklich um die Sache, um die es im Spiel eigentlich geht. Und das bist du, der Triumphator auf dem Thron. Danke dafür. Amen.